Mein Name ist Franz Schuh. Ich komme aus dem 15. Bezirk von Wien. Und das war zu meiner Zeit noch ein extrem proletarischer Bezirk. Und wenn ich daran zurückdenke, muss ich sagen, die vielen Menschen aus der Türkei, die halt in der Gegend leben, haben ungefähr dieselbe soziale Rolle wie wir proletarischen Kinder damals hatten. Also eine gewisse Solidarität mit dieser Gruppierung, die allerdings mit großer Distanz vollzogen wird, herrscht da bei mir. Ich habe dann durch die Mühewaltung meiner Eltern, die immer irgendwie, obwohl sie mit diesem Milieu gar nichts zu tun hatten, darauf gedrängt haben, dazu gedrängt haben, man müsse studieren, bin ich ins Gymnasium gekommen und später hatte ich dann die Möglichkeit zu studieren. Und das hat mich mit Sicherheit sehr geprägt.
Franz Schuh studiert Philosophie, Geschichte und Germanistik in Wien und schließt das Studium mit der Promotion Hegel und die Logik der Praxis ab. Seit Jahren ist der Sprach- und Denkspieler einer, wenn nicht der, profundeste Essayist des Landes. Schuh entstammt keinem intellektuellen Milieu.
Bei uns wurde überhaupt nicht gelesen. Aber mein Vater war ein sehr, sehr ungebildeter, aber äußerst intelligenter Mensch. So etwas ist ganz selten, aber kommt vor. Es ist deswegen selten, weil die Bildung sozusagen das Material ist, an dem sich die Intelligenz üben kann, nicht? Das hatte er nicht. Und meine Mutter war eher die klassische Kleinbürgerin. Und gelesen hat sie Schundromane. Ich im Übrigen auch. Also ich erinnere mich noch an Inspektor Percy Brooks, eine Kriminalgeschichte eines Schundverlages. Deswegen, weil diese Person, dieser Percy Brooks, der hat ausgesehen unauffällig, eher hässlich. Sein Auto war eine Katastrophe und in Wahrheit war er aber der große Chef, nicht? Das ist ein gut funktionierendes Trivialmodell für die Identifikation, denn dass man in Wahrheit der große Chef ist, das glaubt leider der Narzissmus, den jeder hat, entweder zu viel oder zu wenig, sehr schnell.
In jungen Jahren geprägt haben den 1947 geborenen Franz Schuh die Roaring Sixties.
Es gibt diese Wendung von Musil. Wir leben in einer Übergangszeit und werden bis zum Ende aller Zeiten in einer Übergangszeit leben. Also es war eine Übergangszeit, wo die Entscheidung gefallen ist, werden die Werte der 50er Jahre einbetoniert oder verändern sie sich schön langsam? Ich sage weder zum Guten noch zum Schlechten, das ist ein anderes Thema. Ich sage nur, die Übergänge sind interessant. Das ist so wie im Theater oder in Theatertexten dann immer steht Verwandlung. Und da ist wirklich schon langsam eine Verwandlung passiert, insbesondere durch die große Rolle, die die sogenannte Popkultur im Guten oder im Schlechten dann in der Gesellschaft hatte. Das war von einer größeren Wichtigkeit als etwas wie Entnazifizierung und solche Dinge.
Musikalisch prägen Franz Schuh nicht die Beatles oder die Rolling Stones, sondern Richard Wagner und später Wolfgang Amadeus Mozart. Daher ist die musikalische Gestaltung der Sendung mit Auszügen aus dem Requiem Mozarts gepaart. An Franz Schuh fasziniert sein sprachlicher Ausdruck, der ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Er selber sieht das anders.
Ich habe zu meiner Art von Erfolg überhaupt nicht wirklich eine Beziehung. Ich bin froh, also dass ich nicht einer von denen bin, die ich fast auch geworden wäre, die gewisse Absichten gehabt hätte und nicht durchführen konnte, aus diesen und jenen Gründen. Aber ich war so lange vollkommen ohne Publikum. Ich habe mein erstes Buch habe ich unter dem Namen Stefan Eibel, der ein bedeutender Dichter ist und ein Freund von mir damals war, selber rezensiert und natürlich verrissen, nicht? In der Zeitschrift Extrablatt. Also ich habe so lange nichts mit Publikum zu tun gehabt, dass die kurze Zeit, wo ich das Gefühl haben muss, es gibt tatsächlich Leser oder Leute, die mit mir sprechen wollen, sich nicht in meinen Charakter durchgesetzt hat. Vielleicht kommt das ja noch, keine Ahnung.
Franz Schuh hat für sein philosophisches und essayistisches Wirken viele Preise zuerkannt bekommen. So 2021 den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay, der von der Deutschen Akademie verliehen wird. Als Bub war Franz Schuh mit seinen Freunden immer wieder von den Plätzen vor Kirchen. Da haben sie gespielt, sind aber weggeschickt worden. Sein Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche ist aber intakt.
Es ist mir wichtig, dass es eine Institution gibt, die nicht diese kapitalistische, ökonomisch-politische Ausrichtung allein hat. Und es muss offenkundig eine Institution geben, weil ohne Institution schaffen das die Privatleute nicht, die nicht dem anheinfallen, was ein Philosoph namens Peter Strasser mit Recht die Immanenzdeppen nennt. Nicht?
Lachen und Sterben, das jüngste Buch von Franz Schuh, erschien 2021 bei Schollnei. Im Klappentext steht, im Rausch fiel der Bänkelsänger Augustin einst in die Pestgrube und wäre dort begraben worden, wäre sein Lallen nicht gehört worden. Man holt ihn heraus und unversehrt zog er weiter um die Häuser. Franz Schuh ist im Film das genaue Gegenteil des lieben Augustin. Was die beiden aber gemeinsam haben, beweist dieses Buch. Dazu die Fußnote, Franz Schuh erkrankte schwer.
Also erstens einmal ist das erstaunlich, das habe ich in meinem Leben einige Male schon bemerkt, unter anderem als ich beim Militär war. Ich habe einfach gemerkt, dass ich viel mehr aushalte, als ich glaube. Denn normalerweise habe ich mir gedacht, müsste ich, so dekadent wie ich bin und wie ein Schriftsteller im 21. Jahrhundert wohl sein muss, dass ich das nicht ertrage. Und man hat die Vorstellung, man hat ja eine Ahnung, dass es das gibt, also die Todeskrankheit und das Sterben in einem selber, dass einem das furchtbar trifft. Die Vorstellung hat man und man sieht dann auch Teile, zum Beispiel, ich habe nie vergessen, dass ich mal spazieren gegangen bin und da hat man einen alten Mann mit der Rettung abgeschleppt, der lag auf der Bahre und so weiter. Und es hat ein paar Jahrzehnte gedauert, bis ich selber der auf der Bahre war. Und ich habe das erstaunlich gut ausgehalten. Also ich bin nicht die jammernde Heulboje geworden, die ich nach meiner eigenen Einschätzung hätte sein müssen. Im Gegenteil, ich habe, sofern ich bei Bewusstsein war, ich war ja lange Zeit nicht bei Bewusstsein, und meine Erkrankung hat mit Covid gar nichts zu tun. Ich habe mir Covid dann allerdings im Pflegeheim geholt, nicht? Weil da schwere Fehler der Gesundheitspolitik offenbar wurden. Nicht? Die haben von einem Tag auf den anderen haben sie bemerkt, dass es Covid gibt. Vorher, einen Tag vorher haben sie das noch gar nicht gewusst. Und dann haben sie alles total abgesperrt.
Franz Schuh erkrankt dann auch an Covid. Das war aber, sagt er, nicht vergleichbar mit seiner Erkrankung, die ihn ins Spital brachte.
Ich hatte einen totalen Darmdurchbruch und die fürchterlichsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Und da ist es eben ambivalent. Ne? Du hast die furchtbare Ambivalenz, dass du zur Kenntnis nehmen musst, wäre dir das in Iowa passiert, in den USA passiert, hätten sie dich auf die Müllkippe geworfen. Hier ist es aber so, dass dieses Gesundheitssystem die Leute nicht im Stich lässt, aber trotzdem ist dieses Gesundheitssystem eine Zumutung, nicht zuletzt für die Kranken. Also dieses, und das richtig zu beurteilen, die Ambivalenzen, die da entstehen, nicht? Also ich erzähle Ihnen nur eine Anekdote, nicht? Irgendeine Ärztin kommt gerade aus der Intensivstation entlassenen Patienten und fragt, na, wie geht's Ihnen denn? Und ich antworte, ja, den Umständen entsprechend. Das ist keine Antwort. Ich kenne ja Ihre Umstände nicht. Also das ist ein kleiner Teil. Und die glauben natürlich, dass es niemanden gibt, der das nach außen trägt. Würde man das nach außen tragen, wäre die Geschichte von den Helden des Alltags relativ schnell relativiert. Nicht? Auf der anderen Seite, ja, gibt's Chirurgen, die jemanden wie mir das Leben gerettet haben, in praktisch aussichtsloser Situation. Gleichzeitig sind aber die Ärzte dran schuld, dass ich überhaupt selber hineingekommen bin. Weil die Notärztin, die ich gerufen hat, hat meinen Bauch abgeklopft. Aber da hatte ich den Pullover an. Die hat nicht verlangt, dass ich den Pullover ausziehe. Da hätte man sofort gesehen, den Nabelbruch und so weiter. Also das ist eine Ambivalenz. Und dann muss man auch sagen, ich habe auch Gentleman-Ärzte kennengelernt. Also Leute, die diese in der Patientenbehandlung unauflösbare Problematik, denn der ist kein Kollege von dir, der Arzt. Er hat ja die Schmerzen nicht, die du ertragen musst. Ne? Und wie man das überbrückt, ist psychologisch eine Kunst. Das haben nicht alle und dann sind viele natürlich auch unter einem Druck, den sie nicht gewachsen sind, nicht? Oder dem man nur schwer gewachsen ist. Die Vorstellung von Lachen und Sterben, wobei mich das vollkommen verblüfft hat, dass kein Mensch sich für das Lachen interessiert hat, und das Buch wurde ja viel besprochen, sondern alle nur fürs Sterben. Und das Lachen hat für mich da in dem Zusammenhang diesen Grund der zugegebenen Illusionen von Selbstbestimmung des Individuums, nicht? Also es ist sozusagen der Mensch, der lachend zur Hölle fährt. Also Don Giovanni, als wir von Mozart geredet haben, zur Hölle. Aber meine Sinnenhaftigkeit und Sinnlichkeit Don Giovanni war mir wichtiger als alles andere, nicht? Und das bin eben ich. Und wenn Sie mich zur Hölle schicken, biete ich lachend die Stirn. Nicht? So würde ich das inszenieren, dass der dann lachend zur Hölle fährt. Diese Vorstellung von Selbstbestimmung ist natürlich ein Problem. Es ist sehr auffallend, und die Soziologin Eva Novotny zum Beispiel mit Recht bemerkt, dass plötzlich, wenn das Sterben kommt, fangen sie an, über Selbstbestimmung zu reden. Nicht? Das ist eine kommunikative Pathologie sondergleichen. Was die Leute nämlich sonst bewegt, nicht? Die Selbstbestimmung am Arbeitsplatz und diese ganzen Dinge, da spielt die Selbstbestimmung weniger Rolle. Aber wenn plötzlich wird die Selbstbestimmung zur großen Frage, wenn der Tod droht oder erwünscht ist.
Nach der monatelangen gesundheitlich schwierigen Situation für den Philosophen Franz Schuh interessiert es ihn zu fragen, lebt er nun bewusster? In wenigen Wochen wird der Essayist auch 75.
Ich habe unlängst mal gehört, dass Walter Jens, der zu meiner Zeit einer dieser führenden deutschen Großkritiker war, er war auch Professor für Rhetorik, was immer auch Rhetorik sein mag, nicht? Als Fach, als Universitätsfach, Und als der bemerkt hat, dass er dement wird, hat er verzweifelt geschrien und war sozusagen, geriet in entsetzlicher Weise außer sich. Nicht? Als Sartre begonnen hat, nach vielen Lebensjahren, sagen wir, aufs Kreatürliche zurück zu rekrutieren, haben diese Leute ja sozusagen wirklich alles verloren, was sie waren. Und da ich sowieso ein Teilaspekt des Lebens und nicht mehr zusammengebracht habe in meinem Leben, solange ich denken kann und schreiben kann, komme ich über den Rest der Dinge halbwegs gut hinweg. Und wenn ich das einmal nicht kann, ist die Sache mal anders. Nicht? Da weiß ich nicht, wie es ausschaut und was ich in dem Krankwerden oder im Kranksein wirklich verloren habe, das könnte wiederkommen, ist die Todesfurcht. Ich habe viele Menschen, also sagen wir mal einige Menschen sterben gesehen in meinem Zimmer und mir schien das schon teilweise als eine Erlösung, nicht? Weil da waren Leute, die Schmerzen hatten, aber vor allem auch keinen Anhaltspunkt im wahrsten Sinne des Wortes hatten, um weiterzumachen. Nicht? Und man darf ja nicht vergessen, der Tod ist ja nicht nur eine Individuumsgeschichte und nicht nur eine institutionelle Geschichte, sondern es sterben dir mit den Menschen, die du gekannt hast, ganze Welten weg. Da ist dann niemand mehr da. Und diese Form der Einsamkeit ist wohl für viele das Schlimmste, was sie ertragen müssen und wo noch die Demenz sie gerade schützt, sofern wir in der Lage sind, unsere Dementen zu schützen. Ich weiß, wovon ich rede, denn meine Mutter war über viele Jahre schwer dement.
Christen haben durch ihren Glauben die Hoffnung auf die Auferstehung. Kann Philosoph Franz Schuh das nachvollziehen?
Ja, ich halte das auf der Grundlage unseres Lebens oder was wir von dem Leben wissen können, für die einzige Art des Glaubens und für die einzige Begründung des Glaubens. Das ist der andere Grund, warum ich kein Kirchenfeind bin, weil ich nicht möchte, dass die Menschen, und sei es eine Illusion, auch auf so etwas verzichten müssen, auf die Vorstellung, dass es den Hegelianer, der ich bin, Tod des Todes gibt. Darauf sollen Menschen nicht verzichten müssen, weil ihnen die Aufklärung plausibel macht, dass es eigentlich jenseits nichts mehr gibt.
Lachen und Sterben, das Buch von Franz Schuh, das einerseits zum Schmunzeln anregt, weil es auch diesen speziellen Umgang mit dem Humor, aber auch mit dem Tod, für den Wien bekannt ist, anspricht, andererseits aber auch viel zum Weiterdenken mit auf den Weg gibt, ist bei Schollnei erschienen.
Ich fürchte, das, was wir Alltag nennen, ist so stark in seiner Einflusskraft auf das Individuum, dass man die Sonderrolle des Überlebthabens nur eine Zeit lang durchhält. Das gilt wohl auch für die Kriegsteilnehmer, die dann Jahre gebraucht haben, aber immerhin haben sie ihre Erfahrungen in die Normalität aufgenommen und eigentlich als bestimmend sein lassen können. Gilt nicht für alle, aber für einige und für die meisten doch.